Ich kann ganze Branchen ausschließen. Vielleicht das Bekannteste ist so dieser Best-in-Class-Ansatz, den man wählen kann. Best-in-Class-Ansatz bedeutet, ich nehme mir eine Branche heraus, gucke mir die 10 schlechtesten Unternehmen davon an und irgendwie übrig bleibt dann die 5 besten davon. Aber muss ich jetzt auch mal wieder den Daumen dann heben, den Zeigefinger und sagen, was ist denn mit einem Rüstungsunternehmen? Wenn ich da jetzt die 10 dreckigsten einfach wegnehme, habe ich immer noch Öl oder habe ich immer noch Rüstung?
Ich begrüße euch super herzlich zum Her Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Nachhaltig Geld anzulegen ist insbesondere für viele von uns Frauen ein sehr wichtiges Thema. Doch ist es oft nicht leicht zu erkennen, wie nachhaltig ein Investment überhaupt ist. Denn es gibt recht viele verschiedene Definitionen über nachhaltiges Investieren. Und wir wollen heute mal klären, wie man das ein bisschen besser verstehen kann, wie man auch insbesondere Greenwashing erkennen kann und wie man den Impact eines Fondsportfolios sehen und sogar messen kann. Also das ist schon ein sehr dickes Brett, das wir hier heute bohren. Und dazu spreche ich mit zwei Kolleginnen von unserem Partner der Triodos Bank. Das ist zum einen Christiane Halkenhäuser und zum anderen Stacy Mattes. Beides sind Relationship Managerinnen, Investments bei Triodos und sehr lange schon in der Finanz- und Fondsbranche tätig, kennen sich also sehr gut aus und von daher hallo erstmal ihr zwei.
Hallo Ann. Schön, ja, dass wir hier sein können heute.
Genau, hallo Christiane, hallo Stacy. Wir versuchen jetzt mal heute einen Podcast zu zweit zu machen. Das ist für uns auch ein Novum und wir gucken mal, wie wir das hinbekommen. Also, ihr beide habt bestimmt recht viel zu tun, denn nachhaltiges Investieren ist ja schwer im Trend, nicht nur bei uns Frauen. Habt ihr vielleicht ein paar Zahlen dazu, wie sich das Ganze so entwickelt hat, der Markt?
Ja, haben wir mitgebracht. Es ist wirklich eine sehr große Steigerung der Nachfrage erkennbar. Das Forum für nachhaltige Geldanlagen zum Beispiel veröffentlicht jedes Jahr einen Marktrückblick. Und es zeigt sich, dass die Nachfrage im privaten Bereich in den Jahren 2018 auf 2019 um 96% gestiegen ist und darauf von 2019 auf 20 sogar um 117%. Wow. Also genau, quasi sich jeweils verdoppelt hat. Gleichermaßen ist natürlich auch das Angebot explodiert. Das Thema Nachhaltigkeit ist in aller Munde. Wir treffen nahezu in allen Bereichen des Lebens auf Nachhaltigkeit. Jeder Lebensmitteldiscounter führt ja mittlerweile auch schon eine Bio-Line. Also der Trend wächst weiter. Nur leider ist halt die Krux, dass der Begriff Nachhaltigkeit nicht geschützt ist.
Genau. Und das ist ja so ein bisschen das Thema. Deshalb auch Stichwort Greenwashing. Und vielleicht viele von unseren Hörern wissen das jetzt nicht so genau, aber dieser Trend wird natürlich befeuert auch von der hiesigen Gesetzgebung, die wir haben. Ne? Und auf einmal sind sie irgendwie alle grün, sage ich mal so. Und kramsen irgendeinen alten Fonds raus, der irgendwann mal was damit zu tun hat und labelt das jetzt grün, um das jetzt mal bespitzt auszudrücken. Aber der Hintergrund ist ja, dass die Finanzströme auch grüner gemacht werden sollen. Das ist ja eine EU-Gesetzgebung, um einfach auch von der Finanzseite Druck auszuüben, dass unser Wirtschaft und unser Alltag nachhaltiger wird. Das Thema ist ja, jetzt sind wir bei dem Gesetzgeber, die EU hat ja eine sogenannte EU-Transparenzverordnung erarbeitet, mit der man eben genau das versucht zu machen, was du eben sagtest, Stacy, nachhaltiges Investieren mal zu definieren, damit die Branche auch ein bisschen eine Orientierung hat. Erklär uns doch mal, was da der aktuelle Stand ist.
Okay, also die EU-Regulatorik selbst besteht ja aus verschiedenen Säulen. Da kommt einmal die Taxonomie her, also eben diese Beschreibung, diese Definition, um grundsätzlich mal auch so einen Rahmenkonzept zu erarbeiten. Was ist denn nachhaltig? Was darf es denn überhaupt auch nachhaltig sich nennen? Und da fällt mir gerade auch ein eher negatives Beispiel dazu ein. Tatsächlich wird momentan in der EU ja auch darum gerungen, ob nicht die Atomkraft sogar als nachhaltig festgelegt werden soll. Und da ist momentan auch Frankreich ein sehr starker Treiber, weil die ja eben neue Atomkraftwerke bauen wollen. Und Deutschland steht hier mit seinem Veto ziemlich alleine da. Und also das gibt natürlich uns hier in Deutschland ganz besonders zu denken.
Ja, Christiane, also, das finde ich sehr interessant, Christiane, das Beispiel, ja, was du da bringst, weil das bewegt uns doch in Deutschland. Ich bin mal gespannt, wie der Kompromiss dann lautet. Weil was ist jetzt grün für die Franzosen und was ist grün für die Deutschen, das ist ja schon ein Knackpunkt, ne?
Genau. Das ist absolut essentiell, richtig, genau. Aber darauf aufbauend eben zu dieser Taxonomie, das ist jetzt so ein kleiner Ausflug in die Begrifflichkeiten, was man da auch eben als Rand da noch an Diskussionsrunden findet. Die EU-Transparenzverordnung wiederum selbst geht dann eben auf diese Fonds, inwieweit diese eben in ihren Investitionsstrategien selbst auch Nachhaltigkeitskriterien beachten. Und jeder Fondsmanager tatsächlich dann kann auch irgendwo nach seinem Gutdünken ja dann sich da einen grünen Aufkleber verpassen und sagen, ja, ich bin jetzt einmal grün. Und im März diesen Jahres ist jetzt die erste Stufe eben dieser EU-Transparenzverordnung in Kraft getreten und es gab auf jeden Fall einmal eine wundersame Vermehrung von nachhaltigen Angeboten, weil natürlich das irgendwo alles nicht reguliert ist und da haben wir dann auch Zahlen vorliegen, dass nämlich auf einmal von 147 Milliarden Euro auf 361 Milliarden Euro sich das Volumen schlagartig verdoppelt hat. Mhm. Und auch dann kamen Fachzeitschriften mit ins Spiel und die sagten so, da können nicht nur dunkelgrüne Anlagen drin sein, das riecht auch schon ein bisschen nach Greenwashing. Mhm. Und Geldhäuser wurden dahingehend auch dann schon teilweise abgemahnt.
Ja, ich glaube, der bekannteste Fall war, glaube ich, die DWS, ne? Die dann in den USA, glaube ich, verklagt wurde, weil jemand auch ausgestiegen war bei den Nachhaltigkeitsbereich und dann gesagt hat, Edge Badge ist gar nicht nachhaltig. Wobei das natürlich auch grenzwertig ist, weil eben die mangelnde Rechtslage, denke ich auch mal, viele Häuser, wie du gerade geschildert hast, auch verleitet zu sagen, nö, wir sind ja eigentlich grün. Aber solange da keiner sagt, das ist es aber nicht so oder das genau definiert, kann man es auch nicht wirklich allen... kann man auch nicht sagen, liegen alle falsch, ne?
Eben, weil es gibt ja keinen Gürtel, in die sie sich bewegen können, genau. Und dann nochmal die Zahlen zu bemühen, wir haben da von Ratingagentur von Morningstar haben wir nämlich auch eine Analyse nämlich vorliegen, nicht mal 3% dieser 23.000 ausgewiesenen Fonds leisten tatsächlich einen Beitrag eben zum Erreichen der Nachhaltigkeitsziele.
Nicht mal 3%. Gut, Morningstar ist ja mein alter Arbeitgeber. Ich bin ja denen ja immer noch sehr freundschaftlich verbunden. Aber 3% ist schon wenig. Aber wie definieren die das jetzt?
Gut, also was wir in der Transparenzverordnung sehen oder was für uns eigentlich auch so wichtiger Punkt ist, wo wir unser Augenmerk drauf sehen können, sind eben diese drei Artikel. Wir befassen uns da mit dem Artikel 6, mit dem Artikel 8 und mit dem Artikel 9. Das sind so diese, die uns ins Auge springen sollen. Ist im Prinzip so eine Steigerung der Nachhaltigkeit zu erkennen. Der Artikel 6 besagt ganz einfach, es werden keine Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Da darf alles rein, was im Prinzip möglich ist in diesem gesamten Investment-Universum. Artikel 8 greift dann wiederum Nachhaltigkeitskriterien auf. Diese sollen berücksichtigt werden in der Anlagestrategie, aber das ist auch nur weit gefasst. Das heißt, da gibt es auch eine große Spielwiese an Möglichkeiten, die immer noch da hin und her eben auf der Klaviatur bespielt werden können. Und in Artikel 9 eben, das ist jetzt die nächste, beziehungsweise auch die höchste Stufe, der Artikel sagt wirklich, es soll aktiv eine positive Wirkung erzielt werden. Es muss auch belegt werden können und es wird eben als selbstverständlich erachtet, dass Ausschlusskriterien natürlich formuliert werden, weil man muss da Filter drüber legen. Man kann nicht einfach irgendwo auf die Pirsch gehen und sich da was hereinbauen.
Okay, genau. Verstanden. Also es gibt im Rahmen dieser EU-Gesetzgebung, dieser sogenannten Taxonomie, gibt es also drei Artikel, die besonders relevant sind für die Branche, nach der die Fondsgesellschaften oder die auch ETFs herausgeben, hergehen und sagen, so grün in Anführungszeichen bin ich. Also 6 ist irgendwie gar nichts, da fällt alles drunter. 8 ist schon mal eine Bandbreite, das gehen wir gleich mal näher drauf ein. Und 9 bedeutet nur eine positive Wirkung, die auch zu belegt werden muss. Genau. Das ist ja schon mal, sag ich mal, die Königsklasse.
Auf jeden Fall.
Oder?
Auf jeden Fall, genau.
Ich weiß nicht, Christiane oder Stacey, wer von euch noch ein bisschen näher was zu sagen will. Also ESG sollten wir vielleicht noch mal kurz sagen, für was diese Buchstaben stehen. Und vielleicht erläutert auch noch mal ein bisschen so die Bandbreite, die relevant sind für diesen 8. Artikel, der ja schon recht breit gefasst ist. Ne?
Ja, da würde ich gerade gerne eben noch als Ergänzung eingehen. Und zwar ESG-Kriterien bedeutet ja einmal Environment, Social und Government, also dann eben die Berücksichtigung der Umwelt, von Sozialem und auch der Gesetzgebung, aber auch das Menschliche noch mit beachten, so die Menschenführung. Wie geht man jemand mit dem entsprechenden Menschen einander um? Wie gibt es da Respekt auch? Oder ja, wie werden Konflikte ausgetragen?
Ja, Diversity genau. Fällt ja auch darunter, ne?
Gutes Stichwort hier an, vielen Dank dafür. Genau, genau. Also wie gesagt, kommen wir mal noch zu diesen entsprechenden Strategien zurück, die jetzt in Artikel 8 dann schon eben gegeben sind. Man kann sich vielfältig dabei bedienen. Man kann immer noch an der Bandbreite etwas eingrenzen und Filtermöglichkeiten drüberlegen. Das bedeutet, ich kann ganze Branchen ausschließen oder generell auch Unternehmen ausschließen. Mit vielleicht das Bekannteste ist so dieser Best-in-Class-Ansatz, den man wählen kann. Das machen ja ganz viele und haben auch unsere Hörerinnen und Hörer schon vielleicht auch mal gehört. Best-in-Class-Ansatz bedeutet, ich nehme mir eine Branche heraus, gucke mir die 10 schlechtesten Unternehmen davon an und irgendwie übrig bleibt dann die 10 besten davon oder die 5 besten davon. Aber muss ich jetzt auch mal wieder den Daumen dann heben, den Zeigefinger und sagen, was ist denn mit einem Rüstungsunternehmen, wenn ich da jetzt, oder auch fossile Energien in Ölunternehmen, wenn ich da jetzt die 10 dreckigsten einfach wegnehme, habe ich immer noch Öl oder habe ich immer noch Rüstung?
Ja, ja.
Und dann, das ist der Best-in-Class-Ansatz, mehr ist es nicht. Und deswegen sollte man da trotzdem auch drauf schauen. Man kann auch weitere Strategien kombinieren, man kann die miteinander verknüpfen, im Prinzip auch wie so ein Trichter, oben was reinschütten und dann sortieren, filtern, unten kommt weniger raus. Und je weniger dann rauskommt, desto konzentrierter ist es im Prinzip auch, oder desto nachhaltiger für uns dann auch in der Investition und grüner entsprechend.
Also das heißt, diese definierten Kriterien, man kann sich dann entscheiden, man nimmt also den besten aller Rüstungsunternehmen, die auf dem Wege sind, grün zu werden, um jetzt mal ein ganz extremes Beispiel zu zitieren. Das wäre theoretisch auch unter diesen Artikel 8, also unter Nachhaltigkeit, also diese Ausschlusskriterien zu bemühen. Oder ich bin strenger.
Mhm. Genau, und wenn ich noch ein bisschen strenger sein möchte oder auch mehr strenger sein möchte, dann komme ich dann zu meinem Artikel 9, der dann eben direkt darauf abzielt, eine positive Wirkung zu generieren.
Und auch nur das, ne? Also nur eine positive Wirkung. Nicht einfach sagen, ich nehme die besten aller Autohersteller, ja, die auf dem Weg sind, am grünsten zu werden, sondern ich verzichte darauf und ich nehme gezielt nur Unternehmen, die eine positive Wirkung haben. Wie zum Beispiel, Stacey oder Christiane, hat da noch ein konkretes Beispiel auch da für diese Artikel 9 Definition?
Also ich kann zum Beispiel jetzt anhand unserer Tochtergesellschaft Trio das Investment Management festmachen. Mhm. Bei uns ist es so, dass wir verschiedene Themen oder Branchenbereiche festgelegt haben. Also wir nennen das Transition Themes, wo wir sagen, das haben wir formuliert. Wir sind der Meinung, diese Branchen sind innovativ, diese bieten Lösungsansätze für die Probleme oder die Bewältigung in der Zukunft eben zu leisten und dort Ideen auch voranzutreiben. Mhm. Oder auch vielleicht, wenn wir jetzt bei dieser bei den Autofirmen bleiben, es kann auch als eine Art Frontrunner gesehen werden, wenn ein Automobilunternehmen, was eine recht große Marktmacht hier hat, da vorangeht. Das zieht dann immer auch die kleineren und mittleren Unternehmen mit dran, wenn man denen ordentlich auf die Füße tritt und da eben versucht, darauf einzuwirken. Mhm. Aber wie gesagt, die Transition-Themes oder einfach Themenfelder, die für die Zukunft geeignet sind, eine Lösung zu finden. Wir haben da 7 Stück davon formuliert. Da erkennt man auch schon recht leicht, dass sich das da um die Zukunft handelt, zum Beispiel mit nachhaltiger Ernährung oder Abfall- und Kreislaufwirtschaft oder auch ressourcenschonende, nachhaltige Innovationen, Gesundheit und Lebensqualität und so weiter. Mhm. Ein anderes Beispiel, jetzt nicht im Bereich der offenen Fonds, sondern vielleicht auch im Mikrofinanzbereich. Das sind Mikro- oder Kleinstkredite, die wiederum an oftmals Frauen eben in Afrika gegeben werden, damit diese sich eben ein Business aufbauen können und dann einen entsprechenden Lebensstandard aufbauen.
Mhm. Ja, der Mikrofinanzfonds, der macht ja unter anderem, glaube ich, Edda Schröder.
Ne, die Edda von, genau, die ist da sehr erfolgreich.
Genau, mit der Edda hatte ich auch schon mal einen Podcast zu diesem Thema. Liegt jetzt schon so ein bisschen zurück. Also das ist ja so ein ganz extremes Beispiel von einem positiven Impact, würde ich jetzt mal sagen. Aber auch die anderen Themen, die du gesagt hast, finde ich relevant. Und vor allen Dingen für uns Frauen, ne, man muss ja sagen, wir bemühen ja schon gerne dieses Klischee, dass wir tendenziell so viele Klamotten im Schrank haben. Ich nehme mich da definitiv, schließe mich ausdrücklich ein in diese Thematik. Und wenn man da mal schaut, ich finde es sehr spannend, dass inzwischen so Unternehmen wie C&A und auch andere hier Shops haben in ihren Läden, wo du recycelte Klamotten kaufen kannst. Also ich bin da mal neugierig, will da selber mal hingehen, was die da so verkaufen, weil ich kann mir das gar nicht so vorstellen. Aber ich finde, das ist ein sehr interessanter Trend, den auch gegriffen wird. Und das ist auch so ein Beispiel, glaube ich, wo es so schwierig ist zu sagen, ist jetzt so eine C&A oder eine H&M, tragen die jetzt wirklich zu der weiteren Vermüllung bei, weil zu viele Fast-Klamotten produziert werden? Oder sind sie jetzt auf dem Weg zu sagen, wir positionieren uns auch anders? Ich glaube, es zeigt auch so ein bisschen die Schwierigkeit von der ganzen Thematik auf, oder?
Ja, also ich denke, dass die Wahrheit liegt wieder wie auch so oft dazwischen, ja. Einerseits haben sie natürlich dieses Fast-Label oder Fast-Klamotten, ja, aber sie haben auch die Zeichen der Zeit erkannt oder erhört und bieten halt mit Optionen dann dieses Recycling an. Und ich denke, das ist auf jeden Fall wichtig, auch ganz besonders für jüngere Mädchen, die natürlich ja ganz stark auf H&M abfahren, ja, die damit ja aufwachsen.
Und wenn sie dann
dieses Recycling schon in jungen Jahren erfahren, ist das sicherlich sinnvoll dann, wenn sie damit groß werden und weiterarbeiten.
Absolut. Also ich finde es sehr spannend. Christiane, vielen Dank für diese Insights. Also das heißt, ich glaube, wir haben klar schon ein bisschen gesprochen, was unter dieses Label Artikel 8 fällt. Sehr breit gefasst. Ja, ist auch, sage ich mal, die Bandbreite des Grüns ist relativ breit. Und nur dieser Artikel 9 ist jemand, wo so ein Mikrofinanz drunter fällt und wo nur eine positive Wirkung erzielt werden muss. Also ist schon sehr streng. Das kann man auch nachlesen, glaube ich, wenn man sich dann die Fonds anguckt. Das ist ja, steht ja irgendwo dann auch dabei. Haben wir eben schon ein bisschen gesprochen, wie kompliziert es ist, überhaupt zu sagen, wie erkenne ich jetzt Greenwashing oder wie erkenne ich einen Fonds, der das eben vermeidet. Was habt ihr denn da so für Vorschläge, wie man das sehen kann? Also Stacey oder Christiane, wer mag dazu was sagen?
Ja, dann schieße ich mal los.
Okay.
Also da gibt es natürlich unabhängige Institutionen, wo ich mich informieren kann. Es gibt auch unabhängige Siegel. Eins zum Beispiel ist das vom Forum für nachhaltige Geldanlagen. Stiftung Warentest prüft auch regelmäßig und auch der Verein Urgewalt schaut bei Geldanlagen genauer hin. Bei diesen Institutionen zum Beispiel kann ich mich darauf verlassen, dass diese unabhängig prüfen und sich auch schon lange mit diesem Thema beschäftigen.
Genau, FNG, die hatten wir auch schon mal im Webinar hier bei uns, gemeinsam auch mit dem, was wir das mit Florian hatten, die haben über ihr Siegel gesprochen. Die sind ja, glaube ich, hier in Deutschland so der Top Dog, würde ich mal sagen.
Bekanntestes
Rating, die da auch recht strenge Kriterien an den Tag legen. Und ich glaube, die Kollegin dort, die Angela McLellan, die müsste ich auch nochmal hier in den Podcast einladen, nochmal eine ganze Serie mal dazu machen oder einen ganzen Podcast nur, wie die ihr Rating gestalten. Wie haltet ihr es mit Morningstar? Ist das für euch auch ein Faktor, den ihr sagt, die machen ja auch so Ratings?
Ja, also das kommt auch mit dazu. Mhm. Aber so der bekannteste halt einfach ist dieses FNG-Siegel.
Mhm. Hierzulande. Verstehe, okay. Lass uns noch mal drüber schauen, was man vielleicht auch persönlich tun soll, um seinen ökologischen Fußabdruck zu reduzieren, wenn man nachhaltig investiert. Ihr habt das, glaube ich, auch mal ein bisschen ausgerechnet.
Also wir waren es jetzt konkret nicht, sondern die Verbraucherzentrale Bremen, die hat es einmal ausgerechnet. Und zwar den CO2-Ausstoß bei einem der schlechtesten und einem der besten Fonds. Und da kam heraus, dass bei einem Investment von 1.000 Euro gibt es einen Unterschied von etwa 740 Kilogramm CO2 pro Jahr. Ui. Und das nur bei 1.000. Ne? Also wenn wir es hochrechnen, zum Beispiel bei 10.000 Euro, dann sind wir schon bei 7,4 Tonnen CO2. Und das ist doch eine Menge.
Okay, also es zeigt eigentlich schon, wie bedeutend es ist, wenn ich mit meinem Geld votiere. Ja, dann kann ich also selber ein bisschen aktiv dazu beitragen, je nachdem, welchen Fonds ich auswähle. Das finde ich eine interessante Statistik, neben meinem persönlichen Konsumverhalten natürlich.
Was ich noch wichtig finde zu erwähnen, also es ist jetzt nicht so, dass nachhaltige Anlagen eben kein CO2 ausstoßen. Das machen die auch, ja. Aber sie stoßen einfach dann entsprechend weniger dieses CO2 aus.
Ja.
Also ein gewisser CO2-Fußabdruck, den habe ich immer. Das kann ich jetzt nicht wegleugnen. So grün ist keiner.
Ja.
Aber es ist einfach entsprechend weniger.
Ja, aber deshalb sind wir ja in der Transition, wie du sagst. Ne? Wir sind in der Übergangsphase. Das ist die Generation, in der wir hier leben. Ich gucke jetzt die Stacey an, die ist also viel jünger. Die wird noch viel mehr davon erleben. Ich bin ja da schon lange nicht mehr dann da und trage nicht mehr zur Verschmutzung bei, wenn du hier noch unterwegs bist. Also, es ist ein Thema, was uns lange umtreiben wird. Und jetzt, aber wir gucken mal, was der aktuelle Stand ist. Und ihr habt euch ja bei Triodos ein bisschen was Neues einfallen lassen. Der Florian hatte ja im vorhergehenden Gespräch mit ihm schon mal gesagt, dass ihr so eine Art, oder nicht eine Art, dass ihr ein klimaneutrales Depot habt, worauf ihr auch sehr stolz seid. Und dann seid ihr jetzt aber noch einen Schritt weiter gegangen und bietet sogar eine Vermögensverwaltung an mit Fonds, die eine nachhaltige Wirkung haben. Erzähl doch mal, was versteht ihr jetzt, ihr persönlich jetzt nicht nur, aber sondern ihr als Unternehmen auch darunter? Wie wollt ihr diesem Anspruch gerecht werden?
Genau, also wir bieten halt jetzt eine Vermögensverwaltung an und in der ist es halt so, dass die Impact-Fonds, die wir da mit anbieten und den Mikrofinanzfonds, halt, dass die alle zusammen oder diese Kombination aus beiden halt diese hohen Standards von Artikel 9 erfüllen.
Oh. Okay, also diese Königsklasse, wie ich sie eben bezeichnet habe. Okay.
Richtig, genau. Also enorm viel Engagement unsererseits halt mit den Unternehmen, die in den Fonds sind. Und halt auch, Christiane hat es vorhin so schön gesagt, mit diesen Kleinkrediten, die ja überwiegend im globalen Süden an Frauen vergeben werden, wodurch sie dann wiederum halt ein Business führen können und halt auch ihre Familie ernähren können. Und haben wir halt dadurch halt diese schöne Kombination, die derzeit halt einzigartig ist und die es am Markt derzeit noch gar nicht anders gibt.
Okay, das heißt, ihr habt ein Alleinstellungsmerkmal, habt ihr euch wieder mal selbst bewiesen, sage ich mal, und selbst übertroffen. Also es soll ganz bewusst nur eine positive Wirkung haben, nur Artikel 9. Könnt mir vorstellen, so viele Produkte gibt es gar nicht, die da drunter fallen. Weiß nicht, wie da die Auswahl ist. Ich habe jetzt nicht geschaut. Weißt du, wie viele Fonds ihr da drin habt in eurer Verwaltung, Vermögensverwaltung?
Ja, das sind derzeit drei Triodos-eigene Fonds, also auch wieder von unserer Triodos Investment Management Gesellschaft und der eine Mikrofinanzfonds von Edda Schröder.
Ah, ich verstehe. Okay, das heißt, da habt ihr dann geschaut, dass ihr das am besten selber macht. Du hast ja ein bisschen anklingen lassen, wie ihr dieses Impact definiert. Ihr habt ja da so ein paar Ebenen auch euch angeschaut und vor allen Dingen berichtet ihr auch drüber, man kann sich es auch angucken. Das ist ja bei euch gängig, ja. Das habe ich ja schon mir in der Vergangenheit mir immer ein bisschen angeguckt. Erzähl doch mal, wie genau ihr das macht, um zu beweisen, dass das wirklich Impact hat.
Genau, also da gibt es halt diese drei Ebenen. Das eine ist klassisch der Impact-Bericht, also für uns ist es klassisch.
Ja.
Also
für konventionell.
Richtig, ja, ja. Also für konventionelle Banken nicht unbedingt, aber für uns ist es halt so, dass wir halt unseren Impact auch belegen wollen. Und da haben wir ja vorhin schon mal diese Transition Themes gehört, wo wir es halt genau aufzeigen. Oder halt auch bei einem Fonds, inwieweit sind da jetzt die SDGs halt mit abgedeckt. Also das zeigen wir halt bei jedem Fonds. Das ist immer einsehbar, bei uns auch auf der Homepage, ob man jetzt halt das Produkt gezeichnet hat oder nicht. Da kann man sich jederzeit bei uns informieren.
Okay, SDG vielleicht halt nochmal klarifizieren für alle, die den Begriff jetzt nicht so kennen.
Genau, das sind diese UN-Ziele, das sind insgesamt 17 Stück zu verschiedenen Themen, Bildung, Wasser, sanitäre Grundversorgung und so weiter und so fort. Und die gucken wir halt uns auch an und zeigen halt auch, inwieweit halt unsere Fonds dann halt diese Ziele auch erreichen.
In welchem Element sie beitragen und zu welchem Grad auch. Ich weiß ja, dass du auch ein großer Wasserfan bist. Ja. Ich habe ja im Vorfeld von unserem Gespräch auch mal ein bisschen geschaut. Eine Organisation, die ich selber gar nicht so kannte, die aber recht groß zu sein scheint. Ich weiß nicht, ich habe es jetzt mir nicht aufgeschrieben, wie die hießen, irgendwie Con Agua, wie war das nochmal?
Ja, yes, richtig, das ist mein Herzensverein, Viva Con Agua.
Viva Con Agua, genau, ja.
Genau, geht ganz viel von meiner Freizeit, investiere ich in diesen Verein und sammle da halt Spendengelder, um dann halt Wasserprojekte zu finanzieren irgendwo im globalen Süden. Genau, deswegen habe ich auch gerade das SDG Wasser als erstes genannt.
Ja, weil das ist ein Herzensthema für dich. Ich fand das sehr spannend, was die da so machen und dass die da so lokale Chapter haben. Das ist ein Deutscher, ne? Ein ehemaliger Fußballer, der das irgendwie gegründet hat. Und ich kannte das nicht. Ich fand das sehr cool, was der junge Mann da auf die Beine gestellt hat. Und super, dass du dich da auch so engagierst. Das ist ja auch viel persönliche Zeit, die dafür dann drauf geht, ne?
Genau.
Also das merkt man schon, ihr alle lebt das ja auch, dieses Thema. Ne? Ihr seid ja nicht nur da angestellt, weil ihr einen Paycheck abholen wollt, natürlich auch, aber das merkt man auch. ihr seid auch eigentlich persönlich engagiert bei dem Thema. Aber nochmal ganz kurz auf diese Wirkung zurück und auf das Reporting. Also jeder Fonds, der da drin ist, hat einen eigenen Impact-Bericht kann man nachlesen, ob man investiert ist oder nicht. Finde ich schon mal ganz cool. Okay.
Genau. Als zweites ist es auch so, dass jetzt unsere Fondsgesellschaft halt auch an den Jahreshauptversammlungen teilnimmt, der Unternehmen, und auch nicht nur teilnimmt, sondern auch das Stimmrecht ausübt. Also kann man halt dadurch die Stimme halt auch, sage ich jetzt mal, das Management eines Unternehmens natürlich zu mehr Nachhaltigkeit drängen. Ich glaube, das ist auch so ein Schritt, den viele konventionelle Fondsgesellschaften nicht gehen. Das ist, also so weit kommt es dann in der Regel nicht. Aber das ist halt für uns, ist das eine Selbstverständlichkeit. Mhm. Und dann haben wir ja vorhin auch schon mal über den ökologischen Fußabdruck gesprochen, den...
Ich würde gerne mal einhaken bei dem Engagement, was ihr dann macht, wenn ihr zu den Hauptversammlungen geht. Finde ich ein elementares Thema. Wie muss man sich das jetzt vorstellen? So, jetzt mal eine Hörerin, die hat das vielleicht noch nie so mitbekommen. Also ihr besitzt Aktien von einer Gesellschaft und dann hat die eine Jahresversammlung und dann geht einer von Triodos hin und hebt die Hand. Oder hast du denn vielleicht ein Beispiel irgendwie, wo du sagst, hey, da haben wir uns mal nicht beliebt gemacht oder umgekehrt, wir haben uns dann beliebt gemacht?
Es ist genauso, wie du das gerade gesagt hast. Also es ist tatsächlich so, dass wenn man Aktien hält, dass man dann auch zu einer Jahreshauptversammlung eingeladen wird. Und wir halten ja von diversen Unternehmen Aktien, weil die halt dann in unseren Fonds halt liegen. Und dann ist es halt genau so, dass wir dann halt da quasi unsere Standpunkte vertreten. Ich muss dir jetzt sagen, ich habe jetzt kein konkretes Beispiel. Das ist aber auch natürlich, das sind auch Dinge, die jetzt halt im Fondsmanagement passieren. Aber auch da, also wenn da Interesse besteht, auch das können wir aufzeigen. Also da hat die Fondsgesellschaft tatsächlich eine Liste geführt, zu welchen Jahreshauptversammlungen dann immer teilgenommen wird und wie dann auch abgestimmt wurde. Und auch das ist ja auch wieder ein Zeichen von Transparenz. Ne? Also
ja, absolut. Ja, das ist ganz elementar, weil es gibt ja da viele Ebenen. Wir beobachten das Thema jetzt nicht nur aus der Sicht rein des Umweltaspektes, sondern eben auch aus Diversity-Gründen. Ist ja auch ein wichtiges, ist ja auch ein Elementar, ist ja auch einer dieser 17 Ziele der UN. Und da finde ich es immer ganz interessant, wenn man da so Fragen stellt oder ne, man will halt gucken, dass der Aufsichtsrat oder was alle, ne, die ganzen Gremien auch entsprechend besetzt sind. Kommt halt nicht immer so doll an. Deshalb war es so ein bisschen eine kleine provokative Frage. Aber wichtig zu wissen, ihr macht das, ihr steht dazu und man kann es nachlesen. So.
Auf jeden Fall.
Alles klar.
Genau.
Sorry.
Ja, ist doch gut. Also freue mich drüber, wenn du da nochmal, wenn du interessiert bist und wenn ich das halt nicht beantwortet habe. Das kann ja auch unsere ZuhörerInnen können sich das ja auch fragen. Deswegen ist es vollkommen okay. Wir hatten über einen Impact-Bericht gesprochen. Wir haben jetzt über die Teilnahme an den Jahreshauptversammlungen gesprochen. Und als drittes halt legen wir ja diesen ökologischen Fußabdruck transparent dar. Den können die KundInnen halt entweder in ihrer App oder halt im Online-Banking halt sehen. Der ist dann da ganz individuell für das jeweilige Investment halt ausgewiesen.
Ah, okay. Also auch da wird das wieder auf Fondsebene sichtbar gemacht, was wir eben schon hatten mit diesem ökologischen Fußabdruck. Ihr messt das anhand von Daten, die ihr bezieht, extern, gehe ich mal von aus.
Genau.
Und dann wird es visualisiert, sodass jeder persönlich auch wiederum weiß, wenn ich in diesem Fonds bin, habe ich so viel dazu beigetragen, dass der ökologische Fußabdruck sich hoffentlich verringert.
Mhm. Davon gehen wir aus, ja.
Ja, okay. Also das ist dann schon sehr innovativ. Das ist ja noch nicht so lange am Markt, oder? Wie lange gibt es das jetzt?
Die Vermögensverwaltung haben wir Anfang Oktober veröffentlicht.
Okay, gut, das ist ja noch nicht lange her. Das heißt, performancemäßig kann man da jetzt noch nicht so viel sagen. Aber richtig, wir wissen ja auch, dass viele, die sich für diese Produkte interessieren, einfach das auch aus Überzeugung machen. Natürlich auch Rendite, aber das ist nicht, das Argument ausschließlich, sondern dann kauft man sich vielleicht irgendwelche Waffenaktien, weil wenn man sich da so umblickt, glaube ich, haben die sicherlich eine ganz gute Performance. Lass uns vielleicht noch, könnt ihr ein bisschen was sagen zu Kosten, Mindestanlagesumme, Sparplan, ist auch mal eine wichtige Frage von unseren Hörerinnen.
Super gerne. Also es geht halt ab, die Mindestanlagesumme ist 10.000 Euro und man kann zusätzlich halt noch eine Sparrate abschließen. Das geht dann ab 50 Euro los, wenn man es möchte. Die Kosten betragen jährlich 1,2% und dann kommen halt die laufenden Kosten aus dem Fonds noch mit dazu. Die liegen in der Regel, also das kommt ein bisschen darauf an, welches Risikoprofil man dann wählt. Und die laufenden Kosten betragen ungefähr 0,53 bis 0,83%.
Okay, ist jetzt nicht gerade ETF-Niveau, aber ihr steckt ja auch einiges an Herzblut und Engagement da rein. Das hat natürlich auch seinen Preis entsprechend. Aber sag mal so, mit 50 Euro kann man das laufend besparen. Das ist ja dann schon ist ja eine erschwingliche Summe. Und ja, wir würden unsere Hörerin einfach mal einladen, geht mal zu euch auf die Seite, triodos.de ist, glaube ich, die deutsche Variante, ne? Guckt euch das mal selber an. Findet man da auch die sympathischen Gesichter von dir, Stacey und Christiane?
Auf jeden Fall findet man uns am Telefon und das ist nämlich auch eine große Wahrscheinlichkeit. Wir haben ja schon immer Investments gemacht, das ist ja jetzt nicht erstmal nur irgendwie jetzt neu entstanden, sondern ja gut, eben mit der Vermögensverwaltung, das ist schon ein Meilenstein für uns. Also das haben wir jetzt auch nicht einfach mal eben so aus dem Ärmel geschüttelt. Da sind wir auch schon ein bisschen stolz drauf. Das ist schon momentan ein Alleinstellungsmerkmal am Markt und das gibt es so nicht, das digital online eben zu machen. Ja, deswegen haben wir uns auch neu aufgestellt mit einem weiteren Team. Da sind unter anderem eben Stacey und ich mit dabei. Und wenn ihr dann mal auf unserer Webseite gestöbert habt unter triodos.de, könnt ihr uns eine Mail schreiben, entweder unter investieren@triodos.de oder uns auch anrufen. Und da ist die Wahrscheinlichkeit schon recht groß, dass er einen von uns beiden am Telefon erwischt.
Ja, sehr cool. Also. Ja, ihr seid ja auch die Relationship Managerin dort bei Triodos. Also sehr sympathischer Auftritt bei uns, wie immer. Ja, und wir können euch mal einladen, guckt euch das mal ein bisschen an, guckt euch die Mädels mal an, mit denen ihr es dann zu tun habt. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie sich das Produkt entwickelt und ob sich dann auch Nachahmer finden. Meine Wette ist ja. Und ich glaube, da haben wir doch sehr viel durchleuchtet. Ich glaube, unsere Hörerin, denen schwirrt ein bisschen der Kopf, was ist jetzt 8 und 9, aber ich glaube, wir haben das geklärt. Artikel 8 ist
doch gut.
Alles zwischen hell und dunkelgrün und 9 ist sehr dunkel, ja. Und da sortiert ihr euch ein, also für diejenigen, die wirklich sagen, ich bin jetzt ein Hardcore nachhaltiger Öko, ja, um das jetzt mal so zu sagen, dann sind die bei euch ganz gut aufgehoben. So würde ich es mal zusammenfassen, oder? Ja, dann würde ich sagen, danke ich euch ganz herzlich für eure Zeit. Ich weiß nicht, am Wochenende steht an, ich backe ein paar Plätzchen, wie sieht das aus, muss ich da auch was Ökologisches beachten? Wenn ich irgendwelche Gewürze kaufe, die von sonst wo herkommen, habt ihr da noch einen Tipp für mich?
Ja, so ein Schlenker durch den Biomarkt ist ja immer gut und ansonsten halt lokal, wenn du die Chance hast, irgendwie auf dem Markt, ich weiß nicht, ob du da Obst noch mit einarbeiten möchtest, dann sollte man auf jeden Fall auch immer beim Wochenmarkt mal vorbeigucken.
Okay.
Oder vielleicht gibt es ja bei dir um die Ecke auch so einen Unverpacktladen, wo du dein Mehl dann beziehen kannst, ja, oder die Eier dazu.
Ja, die Eier kaufe ich immer lokal, das gebe ich ja schon jetzt zu. Bei dem Mehl gucke ich auch ein bisschen hin, aber ich habe leider keinen Unverpacktladen bei mir um die Ecke. Ich muss auch gestehen, dass ich immer so ein bisschen skeptisch war. Ich war noch nie in so einem Laden drin, ja. Aber ich denke mir immer, weiß nicht, wenn da jeder reinfasst, finde ich auch ein bisschen komisch. Ist nicht so, klärt mich auch.
Solltest du mal machen. Du solltest der Sache mal eine Chance geben. Das ist doch wahnsinnig, das ist alles ordentlich halt abfüllbar und wahnsinnig hygienisch und ich bin mir sicher, dass auch bald in deiner Nähe einer aufmacht, weil bei uns ruft gefühlt jede Woche ein Unverpacktladen an und braucht ein Konto. Deswegen wird das auch zunehmen.
Gut, also ich gucke mir das gerne mal an. Wie gesagt, es gibt hier leider keinen bei mir, sonst wäre ich da gerne mal hingegangen. Aber ich habe da ein bisschen ein Auge drauf und je mehr wir uns hier mit dem Thema befassen, so dringt es auch wirklich sehr stark in meinen eigenen Alltag ein. Man hinterfragt seinen eigenen Konsum und ich habe ja auch eine junge Tochter. Ne? Mhm. Die ja hier der Öko bei uns im Haushalt ist und ihre Mutter das ermahnt, wenn sie wieder das Wasser laufen lässt.
Das ist sehr gut. Ja. Da ist deine Tochter auf der richtigen Spur.
Absolut. Ja, wir haben da auch immer mal wieder Diskrepanzen drüber und vor allen Dingen, wer hier wen gewählt hat, das war auch ein Thema. Aber das lassen wir für heute. Der Koalitionsvertrag steht. Wir werden mal gucken, was kommt. Auch diese Frau konvertiert zum Öko. Aber sehr sympathischer Auftritt. Schönen Dank, dass ihr Zeit hattet, bei uns heute dabei zu sein. Und wer noch mehr wissen will, findet euch natürlich auf triodos.de. Ansonsten gibt es ganz viel Infos auch bei uns zum Thema Nachhaltigkeit. Wir haben auch noch mal ein nachhaltiges Webinar, das findet im Dezember statt. Wer da Interesse hat, einfach sich anmelden, ist kostenfrei. In diesem Sinne, ihr kennt alle hermoney.de, unseren Newsletter, wo es immer die neuesten Infos gibt. Wir sind auf Facebook, LinkedIn, Instagram. We are wherever you are. In diesem Sinne, have a wonderful day. Until next time und ciao.